Assalamu alaikum.
Salut.
Tambash.
Salam.
Hola.
Saubon.
Merhaban.
Krusach.
Salamuna urandikum.
Inaun inageshikum.
Vox Mundi.
Welcome to the Voice of Nations.
Auf Radio Bern Rabe von 95,6.
Vox Mundi.
Alle reden mit.
95.6.
Ein Baby ohne Namen in Zaire starb während der Geburt, nachdem der Arzt sich weigerte, in der Ersthilfestation bei Caserta zu helfen. Ein Kind, dessen Name nicht bekannt ist, ertrank in der Oder, nachdem die Mutter das Kind an die Taille gebunden hatte und versuchte zu schwimmen. Ein Mann unbekannten Namens aus Marokko ertrank im Mittelmeer, bevor er Pantelleria erreichte. Sammy Nelson, ein Mann aus Liberia, 26, von der Polizei bei einem Blitzeinsatz im Containerlager in München erschlagen. Johannes Alemo, Mann, 27-jährig, Äthiopien, begann Suizid an der Donau in Regensburg aus Angst vor Abschiebung. Bat Bold, ein Mann aus der Mongolei, gestorben in Löwenströmska im Krankenhaus, nachdem er in der Haftanstalt erkrankt war und keine angemessene medizinische Versorgung erhielt. Abio Talia, 37, Mann aus Äthiopien, begann Suizid in der Haftanstalt in Würzburg. Ein Baby unbekannten Namens erstickt, nachdem Ärzte sich weigerten, kostenlose Hilfe im Krankenhaus bei Rom anzubieten. El Kadol, Mann, 22, aus Marokko, begann Suizid im Jugendgefängnis in Wiesbaden, in Erwartung der Abschiebung. Zwei Männer, unbekannten Namens, unbekannter Herkunft, blinde Passagiere, tot aufgefunden auf einem rumänischen Schiff im Seehafen von Amsterdam. No Name, aus Albanien, von der griechischen Grenzkontrolle bei der Einreise aus Albanien erschossen. Kasimu Dibril Uro, er hängte sich mit einer Decke im Gefängnis in Hamburg aus Angst vor Abschiebung. No Name, zwei Kinder aus Kosovo, erfroren in der Nähe des schwedischen Flüchtlingslagers, nachdem die Polizei ihre Suche verzögert hatte. Arungari Rashai aus Sri Lanka, ertrank in der Neiße bei Zaleski in Polen. Aloysius Jeranatnam, ertrank in der Neiße bei Zasieki, nahe der deutsch-polnischen Grenze.
Liebe Leute, heute ihr Vox Mundi Team mit dem Thema bei den Namen nennen. Heute sind wir in der Moderation Tino und Elena. Bei Namen nennen. 15 Namen haben wir jetzt gehört. 15 Namen von 35.000 Namen. Leider, die Realität ist viel tragisch als und trauriger, als man hier erzählen kann. Tino, du warst auch in der Kirche. Was kannst du uns sagen?
Ja, hallo Elena. Wir waren am 15. Juni am Nationalen Flüchtlingstag in der Heilig-Geist-Kirche. Vielleicht noch zum Thema von heute. Es geht generell um Flüchtlinge. Wir geben wie die Heilig-Geist-Kirche in ihre Aktion. Wir werden darüber sprechen. Auch denen eine Stimme, die es nicht geschafft haben, die gestorben sind auf der Flucht in die Festung Europa, die es mittlerweile ist. Aber wir haben auch einen Mann hier aus Eritrea, der uns seine Geschichte erzählen wird. Und wie gesagt, am 15. Juni waren wir in der Heilig-Geist-Kirche und sie haben eine sehr eindrückliche Aktion durchgeführt, 24 Stunden lang. Sie haben dieser unglaublichen Zahl, oder über 35.000 Menschen, also das sind die Erfassten, wahrscheinlich sind es noch mehr, die seit 1993 auf dem Weg nach Europa getötet wurden, Suizid gemacht haben, ertrunken wurden, gestorben sind wegen unterlassener Hilfeleistung, haben sie eben Namen gegeben. Und das war sehr eindrucksvoll. 24 Stunden lang wurden 35.000 Namen gelesen. Und wir haben einen kurzen Ausschnitt vorher gehört, 15 Namen von über 35.000. Aber lassen wir doch den Pfarrer Andreas Nufer, der Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche, vielleicht selber erklären, was sie genau bezweckt haben mit dieser Aktion. Ich habe mit ihm in der Kirche gesprochen. Andreas Nufer, Pfarrer in der Heiliggeistkirche Bern. Heute, 15. Juni, ist der Nationale Flüchtlingstag. Die Heiliggeistkirche ist wieder mal sehr präsent. Was macht ihr dieses Wochenende?
Während 24 Stunden lesen wir die Namen der Menschen vor, die gestorben sind auf der Flucht nach Europa. Es sind 35.596 Opfer der Festung Europa. Gleichzeitig können die kommen, die Namen dieser Personen auf einen Stoffstreifen schreiben und wir hängen sie draußen an die Fassade der Kirche.
Sehr ergreifend, wenn man hört, wie diese Namen vorgelesen werden, auch die Papierstreifen, es werden immer mehr. Die Toten bekommen dann nochmal eine Stimme, ein Gedächtnis. Es hängt dann eben rund um die Kirche, da mitten in der Stadt. Was möchtest du auslösen bei den Passanten, Passantinnen?
Das eine ist natürlich die Trauer, dass diese Leute sterben, einen absolut sinnlosen Tod. Das andere ist der Protest. Die Festung Europa ist tödlich. Wenn die Fluchtwege sicher wären, würden diese Menschen kaum sterben oder ganz bestimmt nicht so viele. Zudem würdigen wir natürlich jede einzelne Person, die ihr Leben gelassen hat, selbst dann, wenn wir den genauen Namen nicht mehr wissen.
Jetzt dich als Theologe, als Pfarrer gefragt, Europa schottet sich ab, rechtsnationalistische Kreise, faschistische politische Bewegungen gewinnen an Zulauf, die Retter im Mittelmeer werden nicht gefeiert, sondern kriminalisiert. Was passiert mit dem christlichen Abendland? Gleitet es in die Barbarei ab?
Das hoffe ich nicht, glaube es auch nicht ganz. Allerdings sind die Wahlen in Europa zurzeit extrem alarmierend. Der Populismus greift um sich. Wie du gesagt hast, die Nationalisten haben Zulauf, aber sie sind nicht die Mehrheit. Sie sind vielleicht laut, sie haben vielleicht 30-40%. Viele, viele, viele Menschen sind damit nicht einverstanden oder zweifeln. Ganz bestimmt sind die Kirchen nicht einverstanden. Ich kenne keine einzige Kirche aller Konfessionen, die diese Politik begrüßen würde. Das geht gar nicht.
Und doch, wenn du Kirche ansprichst, mir scheint ein bisschen so, wenn ich jetzt die Region Bern anschaue, so von außen betrachtet, die Heiliggeistkirche mit ihrem Engagement, ihr seid immer dabei, wenn es um Rassismus, Flüchtlingsthemen geht, ist eher ein Leuchtturm denn ein Baum in einem Wald. Also ist sie nicht etwas sehr zurückhaltend, jetzt sagen wir die reformierte Kirche?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich die reformierte Kirche im Kanton Bern noch schärfer äußern würde. Sie äußert sich allerdings, vielleicht nicht ganz so laut, vielleicht wird es auch nicht immer wahrgenommen, aber ganz bestimmt wird in sehr vielen Gemeinden von sehr, sehr, sehr vielen Freiwilligen, Hunderten, Tausenden, wird ganz viel Arbeit geleistet. Das ist natürlich sehr oft im Hintergrund, das ist still und leise, aber all die Deutschstunden, die Mittagessen, die Herberge, die gegeben wird, die Spenden, die gemacht werden. Die Kirche finanziert mehrere NGOs mit, Beratungsstellen, die sehr, sehr wichtig sind für die Flüchtlinge. Das ist halt stille Knochenarbeit und wird vielleicht nicht immer so wahrgenommen, wie wir, die hier mitten in der Stadt sind.
Und nicht so medial auch beachtet wahrscheinlich. Und trotzdem, die Heiliggeistkirche fällt schon auf. Ihr nehmt pointiert Positionen ein mit euren Veranstaltungen. Das kann ja auch Kritik auslösen. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, die Kirche sollte eigentlich unpolitisch sein. Mir kommt Kurt Martin in den Sinn, der war auch sehr umstritten, weil er klare linke Positionen eingenommen hat. Was sagst du so Leuten?
Erstens versuche ich immer zuerst zuzuhören, was sich fast immer bewährt, nicht immer, aber fast immer. Zweitens, es gibt nichts, was nicht politisch wäre. Auch die Kirche ist unmöglich nicht politisch. Es gehört zum Auftrag aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, dass die Kirche sich einmischt in die Fragen des Lebens, in die Fragen der Menschen. Vor allem dort, wo Unrecht passiert, kann die Kirche ganz bestimmt nicht schweigen. Ich muss aber sagen, bei vielen Anrufen oder Kritik auf der Straße oder per E-Mail möchten die Leute eigentlich, dass ich antworte oder dass jemand antwortet und ändern dann auch den Ton ab dem zweiten oder dritten Mail. Nicht alle, aber einige bringen ihre Wut zum Ausdruck, weil sie eben ein Gefühl haben, dass sie nicht so gehört werden. Und wenn sie das Gefühl bekommen, gehört zu werden, ändert das auch recht oft.
Es ist heute der 15. Juni, Nationalflüchtlingstag. Morgen, 16. Juni, ist der Flüchtlingstag der Kirchen. Zeigt ja auch, dass sie Position beziehen. Am Donnerstag, glaube ich, dann ist der internationale Flüchtlingstag. Was bringen solche Tage außer viel Sonntagsreden?
Es geht ja bei solchen Veranstaltungen, Aktionen und Tagen um Bewusstseinsbildung. Man möchte das Bewusstsein schärfen, man möchte die Reflexion vertiefen. Und natürlich ist das Ziel immer, dass sich das nachher im konkreten alltäglichen Leben auswirkt und dass es dann auch bei Abstimmungen und bei Wahlen Auswirkungen hat. Das wäre das Ziel.
Ich danke dir für das Gespräch und für dein großes Engagement, Andreas Nufer.
Danke.
Ja, soweit Andreas Nufer, Pfarrer der Heiliggeistkirche zu dieser Aktion. Über 35.000 Menschen, die seit 1993 auf der Flucht nach Europa gestorben sind, wurden in der Kirche vorgelesen. Gleichzeitig, da waren viele Leute daran beteiligt, wurden auf Stoffstreifen die Namen, wenn man sie denn hatte, der Todeszeitpunkt, also das Datum, wie sie umgekommen sind, wurde so an Wäscheleinen gehängt und am Schluss, also so am Sonntagmittag dann, waren rund um die Heiliggeistkirche wirklich alle Namen zu sehen. Das war unglaublich beeindruckend. Wir waren dort, Elena.
Ja, es ist wirklich bedrückend.
Ich war eigentlich froh nach 2 Stunden, dass ich wieder rauskam.
Ja.
Es wurde einem so richtig bewusst, welche Barbarei das da eigentlich abgeht. Tagtäglich, es geht ja weiter, jeden Tag.
Jeden Tag. Und das ist die Sache, das ist 35.000 Leute. Aber vor einem Monat habe ich gehört, ein Vater und die Tochter und ein süßes, kleines Tochter, so weniger als 5 Jahre alt, sie wollten nach Amerika, der Traum von vielen Menschen aus Lateinamerika in diesem Fall. Sie wollten nach Amerika gehen und sind ertrunken. Jetzt sind 35.000 plus 2 und vielleicht noch mehr. Und das, Martin, ich sage dir, als ich da war, es ist etwas, dass du hörst 35.000 Leute, du hörst vielleicht 100.000 Leute und das hörst du, oh, das ist so traurig, das ist so tragisch und so. Aber wenn man beginnt zu schreiben, wenn dann, also an diesem Tag habe ich angefangen, mit anderen Leuten zu schreiben, die Name und die Geschichte, Herkunft, Alter und warum die Leute gestorben sind. Und das ist wirklich, man kann das nicht so beschreiben, das ist wirklich beeindruckend, das ist total...
Ja, und wir haben auch gesehen, die Leute ringsherum, die wirklich in die Heiliggeistkirche gekommen sind, man hat das allen angesehen, also eine tiefe Betroffenheit, die eigentlich nicht so zum generellen Gefühl passt. Ich habe so das Gefühl, dieses massenhafte Sterben im Mittelmeer oder eben auch sonst von geflüchteten Menschen, die nicht in diese Festung Europa mehr hineinkommen, das wird so mit einer gewissen Gelassenheit konstatiert, so mit Achselzucken, man hört es, es sind große Zahlen jeweils. Ja. Und das ist eigentlich schon unglaublich. Aber eben, es sind die Politiker, die man dann für diese Barbarei verantwortlich macht. Aber die Politiker wurden ja gewählt, oder? Und eigentlich genau mit dem Auftrag hält uns die Leute vom Hals. Also so die humanistische Tradition des europäischen Abendlandes ist eigentlich in Barbarei umgekippt, ich würde das schon sagen.
Ja, das ist, und ich glaube an die Leute. Ich glaube nicht, dass das alle, sogar die SVP-Wähler, nicht gegen die Migranten so genau sind. Vielleicht, falls sie nicht so ganz gute Informationen haben, würde ich das sagen. Und ich glaube, wenn ich sage, ich glaube an die Menschen, ich glaube, dass die meisten Menschen, die meisten in der Schweiz und die meisten in der Welt gut sind. Und ich glaube, wenn mehrere Leute dort gewesen wären und nur seinen Namen geschrieben hätten, ich glaube, dann werden ihre Meinung schnell ändern.
Meistens kommen ja eben die Falschen, oder? Nicht die, außer wo sie die ersten Namen aufgehängt haben. Hat mir der Pfarrer erzählt, kam gerade so ein alter, weißer Mann und hat schon eine Leine runtergerissen, oder?
Ja.
Aber doch, die Leute, und ja, es ist ja, die Heilige Geistkirche ist mitten in der Stadt, oder? Im belebten Bahnhofplatz. Und es haben sich doch, glaube ich, schon auch Leute hinein verirrt, ja, die mal sehen wollten, was ging da drin. Und ich glaube, das hat was ausgelöst bei allen.
Ich glaube schon. Langsamer kann man mehr Wirkung haben. Und ich bin froh, dass es Leute ist, die sich total mit den Sachen engagieren. Weil man darf nicht gleich gleichgültig bleiben. Es ist einfach so, dass es ist eine Realität. Es ist eine Tat, das geschehen jetzt in dieser Welt und in dieser Jahre.
Genau. Zeit. Aber es war eine wunderschöne Aktion, auch eben diesen getöteten Menschen noch einmal einen Namen, ein Gedenken zu geben. Sie aus der Anonymität herauszureißen quasi. Sie hat noch quasi so wie eine Abdankung, ja, eine Beerdigung, mhm, eigentlich. Eine wunderbare, eindrückliche Aktion, die übrigens sehr aufwendig war. Ich habe gehört, es sind wie 48 NGOs, Organisationen europaweit, die diese Namen und Daten zusammengetragen haben.
35.000, mein Gott.
Genau. Und Elena, du hast ja dann auch Leute so ein bisschen befragt, warum dass sie hier sind, aber hören wir vielleicht zuerst.
Das war in die Kirche und ich kann dir zeigen, dass ich bin total froh mit den Antworten. Leider hören wir nicht das ganze Antworten hier, wie wir wollten, wegen der Zeit, aber in unserer Website werden wir das Ganze hören. Ich bin total froh mit den Antworten. Die Frage war, warum bist du hier?
Okay, aber zuerst ja ein Song. Er passt zum Thema The Refugee U2.
Der Solidarität mit den Flüchtlingen, vor allem mit den Gestorbenen. Und ich arbeite ein wenig für die offene Kirche.
Ich habe jetzt einfach die Zettel hier gesehen. Ich wollte einfach schauen, wie das gestaltisch umgesetzt wird, was da passiert. Und mich berührt das auch. Oder schockiert mich, dass so viele Menschen einfach sterben und dass wir nicht offen sind an unseren Grenzen.
Es mir wichtig ist, dass man die Menschen nicht vergisst, dass man sich an sie erinnert und auch unter welchen Umständen sie gestorben sind.
Ich hier mitwirke, aus diesem Tag einen guten Gedenktag zu machen für Leute, die auf der Suche nach einem besseren Leben gestorben sind.
Ich habe seit Jahrzehnten Flüchtlinge unterstützt und heute komme ich 2 Stunden für Namen zu schreiben.
Ein Freund hat mir das gezeigt und ich habe das vorher nicht gewusst. Und dann möchte ich mich einsetzen, damit diese Menschen, die oftmals unbekannt sind, einen Namen oder der Name irgendwo sichtbar wird.
Weil es mich interessiert, um zu schauen, was da los ist. Ich bin heute in Bern und hole Wahlvorschläge. Und jetzt habe ich das gesehen, dass da ein Anlass ist und möchte jetzt schauen, was genau in dieser Kirche stattfindet.
Die gestorbenen Flüchtlinge, die im Mediterranee getrunken sind. Ja. Das habe ich natürlich durch die Vereine, kirchliche Vereine, die für den heutigen Tag mitmachen, erfahren.
Es mir wichtig ist, dass auch an die Leute, die auf der Flucht nach Europa gestorben ist, dass man an die auch denkt. Und ja, es ist sehr traurig und ich finde, es ist wichtig für mich und auch für die Leute, dass sie sehen, was andere Leute, die leiden, durchgehen mussten und durchstehen müssen immer noch. Und ja, das finde ich sehr schade.
Ja, ich bin hier, weil es ist eine sehr wichtige Aktion von mir, von der Kirche ist, von verschiedenen Organisationen, dass ich gerne unterstützen möchte. Ich möchte nicht als Mensch sehen, dass wir als gesunde Menschen sehen, wie viele Menschen auf der Flucht wegen sterben. Da möchte ich auch wirklich mitmachen und sagen, hey, so, damit bin ich nicht einverstanden. Deswegen setze ich mich hier freiwillig ein und ich gebe Informationen. Und auch, wir haben zwei Petitionen zu unterschreiben. Ja, deswegen. Danke.
Ich habe teilgenommen am Cercle du Silence aus Überzeugung, dass es ein Skandal ist, dass wir hier in der Schweiz und auch andere Länder in Europa uns zumauern gegenüber diesen Menschen, die in Not sind. Und bei uns wäre es gut möglich, sie aufzunehmen. Und ich habe jetzt in der Kirche noch bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich denke, es ist eine Stunde, zugehört, wie die Namen von den Menschen, die beim Versuch Asyl zu bekommen, gescheitert sind und teilweise sich selber getötet haben aus Verzweiflung oder getötet wurden aus verschiedenen Umständen, aber immer auf ihrem Weg zu ihrem Ziel, dass sie an einen Ort kommen können, wo sie Sicherheit erleben.
Also das war die Postbox in der Kirche. Schon, es waren Leute, die nur zum Schauen da waren, aber sicher nachdem sind überzeugt weggegangen. Und wie eine Frau gesagt hat, es ist ein Skandal, die Mauer, die Europa für die Flüchtlinge hat, es ist ein Skandal. Jetzt hören wir wieder einen Song.
Life's not- Mundi.
The Voice of Nations.
On Radio Rabbit.
موطني
بلدي
ماي لاند
بلدي
عبد الله لوين رحلتنا اليوم؟
شو رايك على افريقيا؟
بلكي امريكا
اوروبا
والشرق الاوسط
لنتعرف على الثقافه
السياسه
الحياه الاجتماعيه
يلا نروح سوا
يلا زهر
عبد الله ابو هيركي هنفير هويتا
افريكا
امريكا
اوروبا
ميدل ايست
to know more
about culture
politics
social life
let's go.
Querida gente, hoy día en nuestro rúbrica Daslan hablamos para nosotros Santiago de Viller. Él es escritor y poeta de Colombia. Una breve reseña sobre él. Él estudió cocina como mucha gente en América para poder costear o para poder hacer lo que es su pasión, la poesía y escribir. Él trabajó en Colombia defendiendo desplazados y justamente por defender desplazados tuvo que también salir huyendo. Está en Suiza alrededor de 10 meses y ahora vamos a escuchar con un poema sobre Latinoamérica. Entonces, Santiago, está con nosotros en línea. Tenemos el gusto de escucharte.
Hola, mucho gusto. El poema no es sobre Latinoamérica, sino... Hola, mucho gusto. El poema no es sobre Latinoamérica, sino es por todos los refugiados del mundo. About refugees. Uh-huh. El poema que acabo de hacer se llama Lamento del refugiado. Soy refugiado, asilante, exiliado, desplazado, como quieras clasificarme, llamarme o señalarme. Y hoy, así no me preguntes, vengo a contarte mi historia. Yo no decidí dejar mi pueblo, huir de mi patria y venir a buscar resguardo en tu país. Yo no decidí cruzar fronteras, mares y océanos en pequeñas y rústicas embarcaciones con cientos de parias miserables iguales a mí. En la misma condición, y lo peor de todo, sin rumbo fijo, sin elección. Yo no decidí atravesar inhóspitas selvas, inclementes desiertos, gélidas montañas, con mi mochila a mis espaldas, llena de esperanzas y sobre equipaje de recuerdos e ilusiones, sin dinero alguno, con mucha hambre e insoportable sed. Yo no decidí abandonar a mis hijos, ahogados en gritos y llantos, llevando solo mi alma destrozada, con la incierta promesa de reencontrarnos, de devolverles los abrazos que me pedían, sus manitas y sus bracitos abiertos, y que no pude dárselos en nuestra triste despedida. Yo no decidí dejar a mis viejos enfermos sabiendo que no les volvería a ver. Yo no decidí dejar mi cultura, mis tradiciones, mis sabores, mi música, mi religión, mi credo, mis amigos. Simplemente me tocó. No tuve otra opción. Yo no decidí ser indio, latino, asiático, de Europa del Este, africano, musulmán, blanco. Ni decidí ser heterosexual, homosexual, ni judío, ni cristiano. Yo nací con mi condición, color, sexo y fe, como cualquiera de esta tierra. Yo no decidí venir a tu casa a incomodarte. Soy uno de esos pocos que lo logró y no murió en el intento. Sin tumba alguna, sin nadie que los llorara. Yo no sabía que era delito ser pobre. Yo no sabía que era pecado sobrevivir. Soy campesino, profesor, obrero, activista, Soy madre, soy padre, soy gay, soy muy hombre, soy hermano, soy artista, periodista, agricultor. Soy como todos, como cualquiera. Soy soldado y guerrillero, porque me tocó. Soy refugiado, asilante, exiliado, desplazado, como quieras clasificarme, llamarme o señalarme. Caminando errante, en un viaje sin fin, a ninguna parte. Pero te recuerdo, para que no lo olvides, también tengo un nombre y soy tan humano como tú. Gracias.
Fue Santiago de Bittler. Gracias, Santiago. Realmente el poema fue muy, muy beeindruckend, muy fuerte. Soy de los pocos que logró pasar el muro y sobrevivir. Ich bin eine der wenigen, die hat der Mauer überwiesen und dann überlebt. Also, jetzt kommt die Zeit.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, espero de antecedente. Si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será.
Ja, und wie angekündigt, haben wir jetzt einen jungen Mann hier im Studio aus Eritrea. Er möchte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und bereit bist, deine Geschichte zu erzählen. Ich übergebe dir das Mikrofon und wir hören, was du erlebt hast von Eritrea bis in die Schweiz.
Danke vielmals. Meine Reise von Eritrea in die Schweiz. Die Reise von Eritrea in den Sudan hat 7 Tage gedauert. Wir waren 3 Leute und sind zu Fuß gegangen. Für diese 7 Tage habe ich habe nicht das viel mitgenommen, nur eine Tasche mit Kleider zum Wechseln. Geld hatte ich nicht viel dabei. Ich habe jeden Tag nur Datteln gegessen. Jeder von uns hat einen Kanister mit Wasser dabei, aber schon nach 3 Tagen war er leer. Wenn wir irgendwo Wasser gefunden haben, haben wir ihn wieder gefüllt. Unser Hals war so trocken. Wir konnten nicht mehr miteinander sprechen. Die Reise war sehr anstrengend und wir waren sehr müde. Nach 3 Tagen hat es geregnet und es gab eine Überschwemmung. Da habe ich einen Schuh verloren. 4 Tage musste ich mit nur einem Schuh weitergehen. In Eritrea gibt es viel wilde Tiere. Schlange, Hyänen, Leoparden und Löwen. Zum Schlafen haben wir uns einfach irgendwo draußen hingelegt. Wir haben die Schuhe so hingelegt, dass sie in die Richtung zeigten, wie wir weiterlaufen mussten, sonst hätten wir am Morgen nicht mehr weiter gewusst. Nach 7 Tagen sind wir im Sudan angekommen. Als wir über die Grenze gekommen sind, hat uns jemand gesehen. Wir kamen nach Shagarab in ein Camp. Dort gibt es einen großen See. Wir sind dann mit Booten über den See gefahren. Das dauerte 40 Minuten. Viele Leute sind dort auch gestorben. Dann sind wir in der Nacht zu Fuß weitergelaufen, bis wir zu den Autos kamen. Die Autos sollten uns nach Khartoum bringen. Es waren kleine Autos, damit die Polizei uns nicht erwischt. Sind 3 Autos zusammen losgefahren, in unterschiedliche Richtungen. Wir sind schnell wie ein Flugzeug über die Felder gefahren, nicht auf der Straße, ohne Licht, mitten in der Nacht. Ich hatte große Angst, ich musste nicht gut festhalten und auch die anderen helfen. Während vieler Stunden. Es gibt dort viele Unfälle, viele Leute sterben dort. Einmal mussten wir anhalten, wir mussten warten. Es war sehr heiß, es gab viele Mücken. Wenn wir etwas getrunken haben, mussten wir sofort erbrechen. So heiß war es und wir waren sehr gestresst. Schwangere Frauen haben ihre Kinder verloren. So schlimm war es. Nach 2 Tagen im Auto sind wir in Khartoum angekommen. In Khartoum hat mein Cousin gelebt. Ich konnte zu ihm gehen. Dort habe ich fast 1 Jahr lang gelebt. Ich habe als Koch gearbeitet. Aber das Leben im Sudan war sehr schwierig. Ich habe oft meinen Lohn nicht bekommen oder nur die Hälfte. Manchmal habe ich einfach gratis gearbeitet. Es ist ein streng muslimisches Land. Ich würde jeden Tag beschimpft, weil ich Christ bin und weil ich Flüchtling bin. Einmal wurde ich sogar von 3 Jungen auf der Straße angegriffen. Zum Glück hat mir jemand geholfen. Es war gefährlich im Sudan. Die Leute von Militär sind nicht gut. Sie kontrollieren die Menschen und nehmen ihnen dann einfach alles weg. Geld, Schmuck, Handy. Sie können jemanden einfach ins Gefängnis bringen und verlangen dann Geld. Ich musste sehr gut aufpassen. Es war so gefährlich. Ich konnte nicht im Sudan bleiben. Ich wollte versuchen, nach Libyen zu kommen. Ich bin mit 10 Kollegen weitergegangen. Schlepper haben uns mitgenommen. Wir waren 80 Personen in einem Lastwagen, aber nach kurzer Zeit hat uns das Militär gefunden. Sie haben uns kontrolliert. Wir mussten alle unsere Kleider ausziehen. Wenn sie Geld gefunden haben, haben sie es genommen. Für die Frauen war es sehr schlimm. Sie haben mit ihnen gemacht, was sie wollten. Sie haben sie vergewaltigt. Aber wir konnten nichts machen oder sagen. Das Militär hatte Waffen. Sie hätten mich sofort getötet, wenn ich etwas gesagt hatte. Nach dieser Kontrolle sind wir mit 2 Lastwagen weitergefahren. Es war sehr heiß. Wir mussten alle erbrechen, wir hatten fast kein Essen dabei. Unser Lastwagen hatte zweimal eine Panne. Beim dritten Mal hat der andere Lastwagen nicht mehr auf uns gewartet und ist weitergefahren. Nach etwa einer Stunde haben sie uns angerufen, weil sie von einer Gruppe der ISIS gefangen genommen wurden. Wir haben dann einen anderen Weg genommen. Von den anderen haben wir nichts mehr gehört. Am vierten Tag sind wir schließlich nach Libyen gekommen. Dort wurden wir auf kleine Minibus umgeladen. Wir waren 31 in einem Auto. Der Fahrer war ein bisschen menschlich. Er hat die drei Kinder zu sich nach vorne genommen. Wir mussten hinten auf einer anderen sitzen. Es war sehr heiß. Immer am Mittag haben wir eine Pause gemacht. Wir waren in der Sahara. Der Fahrer hat dort angehalten, wo es ein paar Steine mit etwas Schatten gab. Ich habe mich hinter den Stein zusammengerollt, wie eine Katze, weil es wenig Schatten gab. Wir waren 10 Tage in Libyen unterwegs. Wir hatten nicht viel Wasser dabei. Der Fahrer hat ein bisschen Benzin ins Wasser getan, damit wir nur wenig trinken. Am 9. Tag haben wir eine Wasserstelle gefunden und dort geschlafen. Am letzten Tag sind wir 28 Stunden durchgefahren, ohne Pause. Die Fahrer nehmen Drogen. Sie haben uns immer geschlagen oder einfach auf uns geschossen. Ein Junge ist gestorben. Er war erst 15. Wir konnten nichts dagegen machen. Auch wenn wir mehr Leute waren als die Fahrer. Wir konnten uns nicht wehren, denn ohne die Fahrer hätten wir nicht weitergegangen können und wären gestorben. Wir haben uns auf der Reise immer gegenseitig geholfen. Wir waren wie eine Gemeinschaft. Die Frauen haben das wenige Essen für alle verteilt. Es gab nur einmal am Tag etwas zu essen. Als wir in Libyen ans Meer kamen, gab es dort einen anderen Schlemmer. Er wollte $2,500 für jede Person. Es ging 10 Tage, bis sich die Schlemmer einigen konnten. Wir mussten in dieser Zeit in einer kleinen Wohnung warten, ohne zu essen. Wir waren fast gestorben. Dann sind wir auf ein Boot gekommen. Auf unserem Boot waren wir 400 Personen, auf dem anderen 300. Unsere Boote wurden zusammen angebunden. Nur unser Boot hatte einen Motor. Es war sehr schwierig zu steuern. Nach 8 Stunden hat uns ein Helikopter gefunden und in Rettungsschiff gerufen. Es gab viele Wellen. Wir haben es fast nicht geschafft, hinzufahren. Es gab noch etwa 10 andere Boote, die es nicht geschafft haben. Nur wir wurden gerettet. Dann sind wir nach Italien gekommen. Ich konnte es nicht glauben, dass ich es nach Italien geschafft hatte. Genau ich so. Viele Leute sind auf der Reise gestorben. Ich nicht. Als ich in Italien war, habe ich mir überlegt, wohin ich gehen soll. Ich wollte in die Schweiz gehen, aber ich hatte keine Ahnung, wie es in der Schweiz war. Wenn ich gewusst hätte, wie es in der Schweiz für Flüchtlinge ist, wäre ich vielleicht nicht hierher gekommen.
Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al-hawf il-lihyum hum liban, hatta bahar dajibki. Navegan cargado de ilusiones que en la orilla se quedan. Historia del día.
Ja, wir haben eine eindrückliche Schilderung gehört dieser gefährlichen Reise von Eritrea, Sudan, Libyen bis in die Schweiz. Könntest du uns noch etwas darüber erzählen, warum du dein Leben riskiert hast, um hierher zu kommen?
Ja, man riskiert die Reise, um ein besseres Leben zu finden. In Eritrea kann man nicht leben. Dort gibt es keine Freiheit. Jetzt gerade würden zum Beispiel alle katholischen Kliniken in Eritrea von der Regierung geschlossen. Die katholischen Schwestern, die dort gearbeitet haben, wurden aus ihren Wohnungen rausgeworfen. Man hat ihnen alles weggenommen und die Wohnung zerstört. Alle diese Sachen passieren in Eritrea. Man weiß es und man kann sich vorstellen, was einem selber passieren kann. Man sieht, dass man keine Möglichkeit hat, sich ein gutes Leben aufzubauen. Deshalb entscheidet man sich, eine gefährliche Reise auf sich zu nehmen. Auch mir sind solche Sachen passiert. Ich hatte keine Freiheit. Ich musste in den Militärdienst gehen. Mein Bruder war schon dort. Ich wollte nicht dorthin gehen. Mein Vater auch. Es gibt so viele Probleme in Eritrea. Man weiß, dass die Reise sehr gefährlich ist, aber man hat keine Wahl. Man ist dauernd unter Stress. Man hat aber die Hoffnung, dass sich das Leben durch die Reise ein bisschen verbessern wird. Man hofft, dass es an einem anderen Ort vielleicht ein besser ist als in Eritrea. Vielleicht, man weiß es nicht zu 100. Ich habe mich unterwegs oft gefragt, warum ich das mache, warum wir in Eritrea schon so lange keine Freiheit haben und unterdrückt werden. Ich wollte in meinem Land leben, aber ich musste weggehen. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob es richtig war, wegzugehen. Ich habe immer wieder gedacht, dass ich es nicht überleben werde. Ich dachte, ich werde zu 80% sterben. Viele Leute sind unterwegs gestorben. Wir haben viel gebetet, egal wo wir waren, im Camp, im Gefängnis oder auf der Straße. Dreimal pro Tag haben wir gebetet, die Katholischen, die Orthodoxen und die Muslimen zusammen. Während 2 Monaten gab es jeden Tag so viele Probleme. Ich habe während dieser Zeit mein Leben gehasst. Ich glaube, Gott war in dieser Zeit sehr nahe bei uns. Ich habe jeden Tag mit ihm gesprochen. Ich war froh, als ich in der Schweiz angekommen bin. Das Leben hier gefällt mir. Natürlich mochte ich lieber in meinem Land leben, denn ich habe dort meine Geschwister. Ich liebe meine Familie sehr. Mehr als mein Leben. Ich würde sehr gerne meine Familie wiedersehen. Ich denke jeden Tag an die Reise und was ich erlebt habe. Es ist in meinem Kopf gespeichert. Ich kann es nicht löschen, wie bei einem Computer. Bis ich sterbe, werde ich es nicht vergessen. Aber ich versuche nicht so oft daran zu denken. Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Leben nicht verloren habe. Leider geht es mir jetzt nicht besser. Ich bin seit 5 Jahren in der Schweiz. Ich bin sehr traurig. Ich habe Deutsch gelernt, viele Freunde gefunden und eine volle Lehre angefangen. Ich habe mich gut integriert, aber ich habe jetzt eine Negativentscheid erhalten. Aber ich kann nicht nach Eritrea zurückgehen. Ich bin ein sehr geduldiger Person, aber ich kann die Ungewiss fast nicht ertragen.
Acabamos de escuchar a un amigo de Eritrea con una historia tan triste como real. Es inconcebible, es tan inhumano que todavía en este siglo, que en Europa, en la tan civilizada Europa, existan todavía esos muros. Muros inhumanos que evitan, que impiden a personas que salen a buscar un futuro, a personas que salen y tienen que dejar tantas cosas en sus países, tienen que dejar a familia, tienen que dejar a sus hijos, tienen que dejar a su cultura, tienen que dejar todo para venir a un lugar donde encuentran muros. En este siglo estamos hablando de los derechos del hombre, o sea, Menschenrechte, y bueno, y ojalá que con toda la gente que se interesa por el tema, las cosas cambien. Es nuestra esperanza que el mundo mejore.
Tout quitter, tout lâcher, qui voudrait devenir réfugié, ouais. Aux portes de nos villes, qui prend le temps d'écouter les réfugiés, ouais. Si demain vient la guerre, on peut devenir des réfugiés, ouais. Que deviendront ces hommes? J'ai grandi sur les bords de Tigré, en banlieue de Mossoul. Dans ma chambre, quelques livres, un concert de Massoud. Ce soir, les murs vibrent sous les tirs de missiles. Puisque vivre est impossible, mes enfants n'osent plus dormir. Ils veulent que je les rassure. Comment leur dire que moi aussi j'ai peur? Ma femme me dit qu'il faut partir, que rester là n'est pas sûr. Nous sommes encore à la merci des passeurs. Y'a que la money pour nous faire quitter la ville. Quand Daesh a mis des mines qui font des milliers de victimes. Donc j'ai mis mes économies pour payer le lâcher, n'emprunter aucun bagage. J'envie ces terres épargnées qui ne connaissent pas l'orage. Et même si dans le regard de certains je ne sens que de la rage. Tout quitter, tout lâcher, qui voudrait devenir réfugié, oh. Au port de nos villes qui prend le temps d'écouter les réfugiés, oh.
Hej, Ben.
What's up?
Co się dzieje?
Shufi Mafi.
Was läuft?
Czy chabar?
Fox Mundi presents events and places to be in Bern. Agenda.
بازم یک خوش اومدید. دوباره میگیم دوستان، صدای ما را از برنامه واکس موندی میشنوید رادیو رابه. در آگندا یک هفته رویداد بسیار مهمی نبوده، ولی چند تا شما شارت لیست کردیم که در اختیار دوستا قرار میدیم. واتساپ این برن گراتیس دویچ کورس فور انفنگرین ان انفنگر این در سومر فریان فیندت ایم شویم پاد ویر منز هاوس این برن وست فون مونتک بیس فرایتک ویدر در اون انگیت لیخ دویچ کورس شتاد در کورس ریختت سیخ ام انفنگرین ان انفنگر اون ان ملتون کن 8. یولی بیس 9. آگوست 15.30 بیس 17.00 im Freibad Weyermanns Haus, Stuttgarter Straße 9. Opinier Literaturfestival Zürich, das schönste Literaturfestival der Schweiz, wird gemeinsam präsentiert für Kaufleuten Literatur und Literaturhaus Zürich. Sie können die Veranstaltungen an Zählen besuchen oder sich hier einen Festivalpass für die ganze Woche sichern. Weitere Informationen auf www.literaturhaus.ch. Sommerprogramm Reflektor 2x2, quartiert von Anouk Wutlich und Nina Selina. Lichti für 2x2 Wochen wird im Reflektor Contemporary Art Gallery von zwei jungen Kuratorinnen ein entspanntes Sommergewand geschniedert. In Zeichen der Programmen Kunstbeispielen an 4 Wochenenden 8 junge Künstlerinnen die Galerie und nutzen diese als Bühne, Projektraum oder Labor. Die Mitwirkenden sind dazu angehalten, das Thema 2x2 frei zu interpretieren, ob als Zahlpaar Zeit dauert. 11. Juli bis 2. August von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr im Weißen Haus Platz 30. Weitere Informationen auf www.reflektor.galerie/sommerprogramm. Afrikan Musik Festival Bern Afro Musik Festival Bern findet am Freitag 12. und Samstag 13. Juli statt. Musik, Tanzworkshop, DJs, Live-Act und Getränke und Essen. Freitag um 17 Uhr beginnt. In Park und Platz Kultur Schützenmatt in Bern. Weitere Informationen auf www.facebook.com/event. Und die ganzen Informationen, Sie können auf unserer Website finden, www.rabe.ch/voxmundi.
Entonces, Martín, llegamos al fin. El tema fue tan interesante. Y bien, agradecemos a todos nuestros invitados. Tuvimos hoy día invitados muy, muy interesantes. Y a pesar que el tema fue muy, muy triste, estamos contentos de haberlos acompañado hoy día.
Ja, es war ein schwieriges Thema, ein emotionales, aber ich glaube, man muss auch diese Themen äußern und darf sie nicht totschweigen. Und wir werden uns sicher weiterhin diesen Fragen auch widmen in Vox Mundi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 6. August, Dienstag. Jetzt dann gleich um 8 Uhr Hans Meier mit Abba Zappa. Ihr könnt die ganze Sendung nachhören auf www.rabe.ch/voxmundi. Liked uns auf Facebook, immer ganz wichtig. Und wenn ihr Anregungen habt zu Themen, die wir behandeln sollten hier in der Sendung, die ihr gerne hören möchtet, dann schreibt uns doch auf info@voxmundi.ch.
Martin, quisiera decirte algo, ich sage auf Spanisch, auf Deutsch. Ja, auf Deutsch. Weißt du, ich denke, wir können vielleicht mal einmal von diesem Thema auch weiter sprechen. Und warum, der Grund, warum so viele Flüchtlinge es gibt. Also, jetzt bis die nächste Sendung. Okay. Heute waren wir alle.
Und tschüss.
Tschüss.
Vox Mundi.
The Voice of Nations.
Adios.
مع السلامة.
Ciao.
خدا حافظ.
إلى اللقاء.
Ade.
الله ده مالشا.
كياري دو مديسا.
تو سيانجيما.
خاطري وا.
Voice Mundi on Radio Rabbit.
95.6.